Was ich vor allem im Moment beobachte, also seit Oktober, seitdem der Gaza-Krieg in dieser Heftigkeit neu ausgebrochen ist, ist ein großes Zerfallen eines Diskurses. Also was ich tatsächlich sehe ist, also ich finde diese unglaublichen gesellschaftlichen und auch wissenschaftlichen Konflikte, die wir um die Frage haben, wie gehen wir eigentlich jetzt mit diesem Krieg um? Was empfinden wir als richtig? Was empfinden wir als falsch? Oder was schätzen wir als richtig und was schätzen wir als falsch ein? Und was wir hier haben, ist eigentlich so ein ziemlich destruktives Interagieren von Globalisierungskräften und Tendenzen, die sich nicht mehr gut erklären lassen, die wahnsinnig komplex sind, die, glaube ich, auch uns als Forschende wirklich für eine große Herausforderung stellen. Und wenn man den gesellschaftlichen Diskurs und den wissenschaftlichen Diskurs sich ansieht, merkt man, es ist ganz schwer im Moment, so einen Common Terms, so einen Common Ground zu haben, auf dessen Grundlage man sich verständigen kann darüber, wie interpretieren wir das, wie sehen wir das, wie schätzen wir das ein, was hier gerade passiert.
Der ZZF-Podcast. Aus dem Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam.
Herzlich willkommen zurück im neuen Jahr und zurück im Podcast des Leibniz-Zentrums für zeithistorische Forschung in Potsdam. Ich bin Janine Funke und in dieser Podcast-Folge geht es nicht nur um ein ganz konkretes Forschungsthema, sondern wir stellen euch eine ganz neue Abteilung hier am ZZF Potsdam vor. Eine Abteilung, die im vergangenen Jahr mit Isabella Löhr als Professorin und Leitung neu geschaffen und besetzt wurde. Die Abteilung 5 mit dem Namen Globalisierungen in einer geteilten Welt. Warum diese Abteilung geschaffen wurde, welche wichtige Rolle die Forschung in der internationalen Zeitgeschichte aktuell spielt und welche Pläne Isabella Löhr genau mit der Abteilung hat, darum soll es in dieser Folge gehen. Und Isabella Löhr hat sich dafür Zeit genommen, mit uns zu sprechen. Hallo Isabella, schön, dass du da bist.
Hallo Janine, schön, dass ich hier sein kann.
2021 hat das ZZF eine Sonderförderung erhalten, um diese Abteilung zu schaffen. Es geht konkret darum, die Erforschung der deutschen und europäischen Zeitgeschichte mit ihren globalen Bezügen zu fördern. Warum ist es denn genau jetzt wichtig, diese globale Perspektive einzunehmen?
Ich glaube, wenn du diese Frage um die 2000er Kollegen und Kolleginnen gestellt hättest, wäre das deutlich schwieriger zu begründen gewesen, als es das heute ist. Ich glaube, für viele Leute, die haben intuitiv eine Wahrnehmung dafür, dass es diese Perspektiven braucht, angesichts der vielen sich gegenseitig überlappenden und auch teilweise verstärkenden Krisen, die wir haben. Also ich denke, in der öffentlichen Wahrnehmung hat das Ganze eingesetzt 2015-16 mit der großen Zahl an Geflohenen, die vor allem aus Syrien und dann auch ein Teil noch aus Afghanistan kamen. Dann der Ukraine-Krieg, der auf einmal ein Thema, also Krieg und Imperialismus, mitten in die europäischen Gesellschaften reinträgt, mit dem keiner wirklich gerechnet hatte, obwohl es in der Historiografie wirklich Warnungen gab, aber das ist im öffentlichen Bewusstsein ist es kein Thema gewesen. Die Pandemie, auch ein Thema, das in der internationalen und globalen Geschichte sehr etabliert ist, aber oft halt für das 19. und frühe 20. Jahrhundert erforscht wurde. Und 2019, 20 war es ja, kam dieses Thema auf einmal mit aller Wucht in den Alltag rein und betraf jeden von uns. Und diese Frage, oh, wir haben Viren und die halten sich nicht an Grenzen, an Grenzkontrollen, die haben keine Pässe, die bewegen sich einfach so, wie sie sich bewegen und betreffen wirklich alle Menschen weltweit. Und jetzt zuletzt denke ich, der Nahostkonflikt, der jetzt wieder in einer wirklich vorher nicht geahnten Brutalität und Intensität und auch sehr, sehr kontrovers aufgeflammt ist. Ich glaube, das sind alles Themen, die klar machen, wenn wir uns als bundesrepublikanische Gesellschaft nur mit uns selber beschäftigen würden, könnten wir einen Großteil unserer Gegenwart überhaupt nicht verstehen und erklären.
Ja, die Vernetztheit dieser Welt ist sicherlich mindestens durch die Pandemie bei jedem angekommen. Da gab es ja auch medial sehr viele Diskussionen rund um Globalisierung und Deglobalisierung und es gab auch viel Kritik an Globalisierung. Was mich jetzt bezogen auf die Forschung trotzdem interessiert ist, also die vernetzte Welt ist ja kein neues Phänomen. Klar, durch die Medienrevolution im 21. Jahrhundert haben wir eine ganz neue Konnektivität, aber globale Krisen kennen wir ja auch schon aus dem 20. Jahrhundert. Also denken wir an die beiden Weltkriege, die großen Weltwirtschaftskrisen der 1920er Jahre, die sogenannte spanische Grippe 1918-19. Und auch der Nahostkonflikt beschäftigt uns ja schon einige Jahrzehnte. Warum kommen diese globalen Perspektiven scheinbar erst jetzt in der zeithistorischen Forschung an?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich denke, dass es diese globalen Bezüge in der Forschung schon seit längerem gibt. Wir haben die Globalgeschichte, die seit den 1990er Jahren, sagen wir mal, sich als ein sehr, sehr dynamisches, sehr, sehr lebendiges Forschungsfeld entwickelt hat, das vor allem mit einem Schwerpunkt auf das 19. und das frühe 20. Jahrhundert gezeigt hat, dass das Thema Globalisierung tatsächlich über alles nur nicht neu ist. Und in meiner Wahrnehmung ist der Zweite Weltkrieg, funktioniert ja schon als so eine Art Wasserscheide. Die Forschungen danach haben sich auf eine ganz intensive Art und Weise nationalisiert. Das betrifft, muss ich sagen, vor allem die deutsche Historiografie. Wenn man jetzt nach Großbritannien, nach Frankreich, nach Portugal, in die Niederlande schaut, also in Länder, die lebendige Kolonialreiche noch bis in die 30er, 40er Jahre hatten und dann ab den 40er, 50er Jahren in die Dekolonialisierung geraten und da wirklich so starke gesellschaftliche Umbrüche erleben. Da sieht es anders aus. Da sind so globale Verflechtungen oder auch die Frage, was für ein Verhältnis haben wir als Gesellschaft eigentlich zum globalen Süden und vor allem auch zu den ehemaligen Kolonien, sehr, sehr viel präsenter. In der deutschen Geschichte hat der Kalte Krieg viel lange überschattet und da ging es wirklich Kalte Krieg im Sinne des Systemkonflikts der antagonistischen Mächte, USA und Sowjetunion. Die deutsch-deutsche Geschichte war sehr relevant, also die deutsche Teilung. Und es gab vor allem in der bundesrepublikanischen Geschichte einen starken Fokus auf die Bearbeitung und Aufarbeitung des Nationalsozialismus und des Holocaust. Und das hat zu einer starken nationalen Orientierung der Geschichtswissenschaft geführt. Und ich glaube, was im Moment passiert, ist tatsächlich wieder, dass ein Bewusstsein zurückkehrt dafür, dass es zu kurz gegriffen ist, Gesellschaften primär in ihrem nationalen Rahmen erklären zu wollen und dass wir dafür europäische, internationale und globale Perspektiven brauchen. Also wir haben natürlich wirtschaftliche Globalisierungsprozesse ab den 1990er Jahren, die der Ausgangspunkt auch dieser ganzen Diskussion waren, wirklich das Gefühl, dass Gesellschaften Teil von größeren Prozessen sind, die sie stark bestimmen. Das ist tatsächlich einfach eine neue Wahrnehmung.
Aber das ist auch eine Wahrnehmung, die dich in deiner eigenen Forschung schon sehr lange beschäftigt. Du hast Kulturwissenschaften und Philosophie in Leipzig studiert und dann 2008 in der Globalgeschichte promoviert, nämlich zur globalen Geschichte des geistigen Eigentums. Es ist ein rechtshistorisches Thema. Wie bist du denn dazu gekommen, dich genau für Globalgeschichte zu interessieren?
Manchmal kommt man zu Themen, ohne dass man das ganz bewusst forciert, sondern die Konstellationen, in die ich in dem Fall als Studentin und dann als Doktorandin reingekommen bin, waren so ausgerichtet, dass man an globalgeschichtlichen Themen eigentlich gar nicht vorbeikam. Es hatte damit zu tun, ich habe in Leipzig Kulturwissenschaften studiert, also ein interdisziplinärer Studiengang. Geschichtswissenschaft war ein Bestandteil. Und die Leipziger Geschichtswissenschaft ist halt stark von global-historischen Forschungsinteressen geprägt. Das hat eine längere Geschichte, weil es dort in der DDR einen intensiven Forschungsbereich im Bereich der Revolutionsgeschichte gab. Und das war vor allem französische Revolutionsgeschichte. Und französische Revolutionsgeschichte steht auch bis heute so ein bisschen paradigmatisch für so eine Globalgeschichte avant la lettre. Und meine Lehrer sind aus dieser Tradition gekommen. Nicht alle, aber in Teilen und haben das fortgeführt und haben dann in den frühen 90er Jahren diese angloamerikanischen Diskussionen zum Thema aufgegriffen und das ausgebaut war. Also da waren spannende Leute, das waren interessante Diskussionen. Und wenn man in der Geschichtswissenschaft dort, also so wie ich aus der Kulturwissenschaft kommt, dort arbeiten wollte, konnte man irgendwie gar nicht anders als in diesen Globalgeschichtsbereich rein. Und ich habe halt früh für mich gedacht, das ist das, was mich interessiert. Mich interessieren große Synthesen, mich interessiert der Blick von oben, die Gesamtschau. Ich möchte groß angelegte Prozesse erforschen und auch verstehen können. Genau, und ich habe dann über die Geschichte die Globalisierung geistiger Eigentumsrechte dort promoviert, also zwischen den 1880er und den 1950er Jahren und habe halt untersucht, wie sich so eine globale Rechteinfrastruktur in dem Zeitraum ausbildet. Und lange war nicht klar, wie man das globalgeschichtlich gut rahmen kann. Und einer meiner Betreuer meinte dann irgendwann zu mir, es gibt kein Problem, das nicht eine globalgeschichtliche Komponente hat. Da habe ich dann gesagt, okay, gut, dann werden wir die finden. Und tatsächlich gab es die dann auch wirklich. Und ich glaube, das war für mich, das war wirklich, das waren die Personen, es war dieses Forschungsumfeld, es waren die Themen und auch irgendwie so eine sehr motivierende Arbeitsumfeld, das den Satz, ich weiß nicht, wie ich das globalgeschichtlich machen soll, einfach nicht akzeptiert hat. Und gesagt hat, doch, dann müssen Sie einfach noch mal ein bisschen recherchieren, dann wird sich das schon zeigen.
Und für deine Habilitation im Sommer 2021 bist du der Globalgeschichte treu geblieben. Möchtest du dazu auch noch ein bisschen mehr erzählen?
Die Habilitation beschäftigt sich mit studentischer Bildungsmobilität zwischen den 1850er und den 1930er Jahren. Und heutzutage sind ja internationale Studierende was ganz normal ist auf der einen Seite und vor allem aber auch wirtschaftlich sehr relevant. Ne? Die Idee hinter der Habilitation war, sich die Anfänge dieser Bildungsmobilitäten anzuschauen und die liegen tatsächlich recht weit zurück. Also die können wir bis in die 1850er Jahre zurückverfolgen, wenn das moderne Universitätssystem aufkommt. Mit der Gründung der modernen Universitäten haben wir eigentlich sofort auch so die Mobilität von Studierenden von einem Land ins andere. Und das Ganze gewinnt dann im Verlaufe des Ersten Weltkriegs eine interessante Dynamik, weil im Ersten Weltkrieg eine starke, das kann man sich denken, eine humanitäre Komponente dazukommt. Vor allem in Ostmitteleuropa sind ab 1919 gibt es große Hungerkatastrophen. Viele Menschen sterben, also an Hunger, an Krankheit, an Kälte, an fehlender Kleidung, an fehlender medizinischer Versorgung. Und das betrifft auch Studierende. Und dort bildet sich dann so eine ganz spezifische humanitäre Infrastruktur heraus, die halt vor allem Studierenden humanitäre Hilfe zukommen lässt. Und das wird durch religiöse, also in dem Fall protestantische, evangelikale, protestantische Gruppen aus dem angloamerikanischen Raum vor allem bewerkstelligt. Und diese humanitäre Hilfe geht dann so eine ganz bestimmte Allianz mit studentischer Mobilität ein und daraus erwachsen diese Narrative, wie wir sie bis heute haben, nämlich dass studentische Mobilität verständnisfördernd ist, dass es befriedend ist, dass es halt interkulturelle Verständigung fördern kann und dass es eben dazu beitragen kann, auch Kriege zu verhindern. Hat nicht geklappt in den 20er Jahren, muss man leider klar sagen, aber diese grundsätzlichen Narrative, die wir bis heute haben und die halt alle Austauschprogramme begleiten, die in allen Programmatiken stehen, die entstehen tatsächlich in der Zeit des Ersten Weltkrieges durch Kriegskatastrophen und Versuche, mit humanitären Mitteln Abhilfe zu schaffen.
Das ist spannend, das war mir gar nicht so bewusst. Ich dachte tatsächlich, dieses Narrativ hätte sich erst nach dem Zweiten Weltkrieg, also mit der Gründung der UN und der Friedensbewegung, etabliert. Vielleicht kannst du noch einmal kurz erklären, warum du den Zeitrahmen genau so festgelegt hast. Du hast schon gesagt, Mitte des 19. Jahrhunderts gründeten sich vermehrt die modernen Universitäten. Gibt es noch andere Gründe für den Zeitmarker und warum endest du 1930?
Es war schwer, ein genaues Anfangs- und genaues Enddatum zu finden. Manchmal hat man Verträge, wo man sagt, ich arbeite mich von dem internationalen Vertrag zu dem internationalen Vertrag vor. Das hatte ich in dem Fall nicht. 1850, weil das ist ungefähr der Zeitraum, wo diese studentische Mobilität wirklich anfängt und wirklich zahlenmäßig einen Umfang bekommt, dass man sagen kann, das hat auch Auswirkungen auf die universitären Standorte. Und 1930er Jahre, also 1930 wirklich als so ein Turning Point, weil wir dort die Ausläufer, sagen wir mal, die Weltwirtschaftskrise hat zu dem Zeitpunkt bereits stattgefunden und in diesem Bereich der studentischen Mobilität hatte das einen massiven Einfluss, weil schlicht Ressourcen fehlten, um das auch zu fördern. Man sieht in den ganzen zeitgenössischen Diskussionen, dass die Anfänge des Totalitarismus sich anfangen durchzuschlagen. Die Frage, wollen wir überhaupt ausländische Studierende und wenn welche, die wollen wir nicht, die wollen wir schon. Und deswegen schien mir das einfach so ein guter Endpunkt zu sein, weil danach wirklich was anderes losgeht.
Für die neu geschaffene Abteilung am ZZF verlagert sich auch deine Forschung in die Zeitgeschichte. Das ist ein Zeitraum, der auch in der Globalgeschichte bisher eher wenig betrachtet wurde. Da lag der Fokus, das hast du schon gesagt, vor allem auf der Zeit bis in die Weimarer Republik. Die Abteilung heißt Globalisierungen in einer geteilten Welt. Du selbst sprichst von internationaler Zeitgeschichte für die Beschreibung der Forschung, die in der Abteilung gemacht wird. Wo liegen denn die terminologischen Schwierigkeiten, die uns hier begegnen?
Also der Begriff Globalisierung ist halt in der Forschung sehr, sehr umstritten, weil es ist eben ein Forschungsbegriff auf der einen Seite, aber es ist auch ein Begriff, den wir halt im Alltag benutzen. Und gerade so, wie er seit den 1990er Jahren immer wieder verwendet wird, nämlich vor allem also stark mit so einer wirtschaftlichen Dimension umgeben, hat er eine sehr teleologische Dimension. Also auch wenn man die Zeitung aufmacht, man liest ganz häufig, dass die Welt immer dichter und verknüpfter und komplexer wird. Also diese Geschichte ist quantitativ immer mehr. Wir haben immer mehr wirtschaftliche Abhängigkeiten, wir haben immer mehr Migration, wir haben immer mehr politische Verflechtungen in Form der EU oder den Vereinten Nationen. Und es gibt dem Begriff was sehr, sehr Zielgerichtetes. Und wenn man aber in die Geschichte der Globalisierungen schaut, sieht man, dass diese Idee, dass immer mehr, größer, intensiver eigentlich überhaupt nicht funktioniert, sondern was wir sehen ist, dass wir tatsächlich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts einen Vernetzungsgrad der aller Gesellschaften weltweit bekommen, bei dem man klar sagen kann, dass man eigentlich keine Gesellschaft weltweit und auch koloniale Gesellschaften nicht mehr separat denken und auch historisch untersuchen konnte. Und was dann danach auch im 20. Jahrhundert passiert, sind Transformationen dieser Globalisierungsprozesse. Wir sehen in der Zwischenkriegszeit sehen wir eine starke Internationalisierung von Globalisierungsprozessen. Das heißt, mit dem Völkerbund kommt so eine erste supranationale internationale Organisation, die anfängt, das Ganze zu regulieren und zu steuern und versucht, auf Globalisierungsprozesse akut Einfluss zu nehmen. Wir sehen dann in der Nachkriegszeit, also nach 1945, sehen wir Globalisierungsprozesse, die hochkompliziert werden, weil wir auf einmal politische Dynamiken dazu bekommen, die wirtschaftliche Austauschprozesse, soziale Austauschprozesse, auch Mobilität in ein ganz neues Licht stellen. Also das ist zum einen natürlich der Kalte Krieg, der die Geografien von Austauschprozessen verändert. Wobei wir heute jetzt auch, es gibt sehr, sehr viele Forschungen, die zeigen, dass wir irgendwie eine starke, also trotz des Kalten Krieges, eine starke Kooperation auch zwischen den Blöcken hatten. Und was aber eben als neue Konstellation aufkommt, ist eine Kooperation zwischen der sozialistischen Welt und dem, was man damals die dritte Welt nannte. Gleichzeitig haben wir Dekolonialisierungsprozesse, die auch nochmal vor allem in den Bereichen Technik, Wissen, Umwelt, Ressourcen, vormalige Warenströme oder auch Austauschbeziehungen nochmal neu und anders organisiert. Und wenn man von Globalisierung spricht, es ist manchmal so ein bisschen die Gefahr, dass man die Eigendynamik dieser verschiedenen Prozesse übersieht. Deswegen benutze ich den Begriff eigentlich lieber nicht. Gleichzeitig ist es so, ich muss dieser Abteilung irgendeinen Namen geben und wir haben keinen guten anderen Begriff. Und der Trick war eben von Globalisierungen zu sprechen, um halt klar zu machen, wirtschaftliche Globalisierungsprozesse laufen anders ab als Migrationsprozesse beispielsweise. Der Transfer von Wissen und Technik läuft auch nochmal nach anderen, folgt nochmal an anderen Logiken, je nachdem auch wohin es geht, ne? Ob es halt in vormalige Kolonialstaaten geht, die dann zu dem Zeitpunkt der Untersuchung dann dekoloniale, unabhängige Staaten waren oder ob es um Wissens- und Technologietransferprozesse zwischen erster und zweiter Welt oder zweiter und dritter Welt gibt. Also je nachdem, wo genau sich der Untersuchungsgegenstand befindet, worum es geht und auch welcher Zeitpunkt, unterscheiden sich diese Vernetzungsprozesse massiv. Und das ist der Begriff der Globalisierung, gen soll dem Rechnung tragen.
Ja, das stimmt. Ich beobachte auch diesen teleologischen Blick auf Globalisierung auch häufig in der medialen Verarbeitung. Wahrscheinlich dauert es auch noch eine ganze Weile, bis der Diskurs um den Begriff und dann Überlegungen zu Alternativen im generellen Sprachgebrauch ankommen, würde ich sagen.
Ja, ich glaube, dem sollten wir nochmal 2, 3, 4 Jahrzehnte Zeit geben. Ja.
Dafür ist ja auch die Abteilung jetzt da und dieser Podcast, um den Diskurs in die Öffentlichkeit zu tragen. Und ich denke, wir werden in den kommenden Jahren sicherlich noch öfters miteinander sprechen, wenn es dann konkret um Forschungsthemen geht. Welche Forschungsschwerpunkte wird denn die Abteilung in der nächsten Zeit legen?
Also ein wichtiger Forschungsschwerpunkt ist der Bereich Migration und Mobilität. Weil ich gerade, wenn man sich die internationale Zeitgeschichte anschaut, sind die Themen Migration und Mobilität wirklich zentral, um gesellschaftliche Integrations- und Desintegrationsprozesse zu erklären. Also es gibt schöne Arbeiten von HistorikerInnen, die zeigen, dass man halt die Geschichte der europäischen Gesellschaften vor allem als eine Umgangsgeschichte schreiben kann, nämlich der Umgang mit Migrierenden, seien es Arbeitsmigranten und Migrantinnen, seien es geflüchtete Personen, seien es Personen, die Asyl beantragen oder beantragt haben. Und ganz viele gesellschaftliche Diskussionen, in denen es um Selbstverständigung geht, die Frage, wer gehört eigentlich dazu, wer gehört nicht dazu, welche Bedeutung hat eigentlich Migration für uns als Gesellschaft und welche Migration akzeptieren wir als legitim, also zum Beispiel Tourismus, Expats oder jegliche Form von so Business Travel und welche Migration akzeptieren wir nicht als legitim. Und diese Form der gesellschaftlichen Selbstverständigungsprozesse haben in den letzten Jahrzehnten sich um das Thema Migration drumherum aufgebaut. Also deswegen ist das ein ganz, ganz wichtiges Thema. Das zweite ist tatsächlich das Thema Internationalismus und internationale Organisationen. Wir haben halt mit dem UN-System einfach einen sehr, sehr komplexen Akteur, der dann in der Nachkriegszeit aufs Tableau tritt, sich selbst sehr ausdifferenziert, also ganz viele Unterorganisationen schafft, die alle möglichen Themenfelder bespielen. Und dazu haben wir neue internationale Akteure in Form von NGOs oder transnational organisierten sozialen Bewegungen. Und wir kriegen und dann natürlich die EU und oder beziehungsweise der ganze Europäisierungsprozess. Das heißt, die Nachkriegsjahrzehnte sind durch eine Vervielfachung von internationalen Akteuren auf der internationalen Ebene gekennzeichnet, die ganz intensiv Einfluss auf gesellschaftliche Prozesse nehmen. Und das müssen wir in irgendeiner Form auch verstehen, was da passiert. Das dritte ist dann tatsächlich das Thema Wissen und Technik, weil die Produktion von wissenschaftlichem Wissen, aber auch von technischem Wissen und ganz einfach technisches Know-how, also Geräte zum Beispiel, geraten gerade ab den 50er Jahren selber in die Dekolonialisierung rein, weil sich in dem Moment, in dem die neuen Staaten vor allem in Afrika und Asien unabhängig werden, auch mit einer ganz anderen neuen und selbstständigeren Stimme auftreten und Wissens- und Technologietransfer einfordern als Teil von Entwicklungshilfeprojekten oder eben auch als Gegenleistung für andere Zugeständnisse, die dann zum Beispiel im Rahmen der Vereinten Nationen gemacht werden. Und das ist ganz interessant, wenn vor allem zum Beispiel deutsche Firmen auf einmal in so Dekolonialisierungsprozesse hineingeraten und versuchen, so ihre eigenen Marktanteile aufrechtzuerhalten in den neuen Staaten, da als Interessensakteure aufzutreten und ganz vor ganz neuen wirtschaftspolitischen Anforderungen und Herausforderungen stehen. Das wird deswegen ein wichtiges Themenfeld bleiben. Und dann ist noch ein großes Themenfeld, das habe ich gesellschaftliche Integration und Desintegration genannt. Das ist eine Reaktion darauf, wir ja in den letzten Jahren intensiv mit dem Aufstieg von Populismus und nationalen, also den Tendenzen zur nationalen Abschottung wieder zu kämpfen haben. Also etwas, was viele Leute eben auch erstaunt hat, weil sie damit nicht gerechnet hatten, dass das gerade nach 1990, gerade auch nach der Gründung der EU so stark wird. Der Brexit war da für alle, weiß nicht, Warnsignal ist schon zu schwach. Also es ist, sondern also etwas, was die Leute nochmal aufgerüttelt hat, gesagt hat, oh Gott, irgendwie gibt es gesellschaftliche Prozesse, die wir missachtet oder nicht genug gesehen haben in den letzten Jahrzehnten, die Nationalisierung und so eine gewisse nationale Autonomie wie sehr gut finden. Und wir müssen verstehen, dass Nationalisierungstendenzen ganz oft selbst transnational sind. Das heißt, also wir haben Austauschprozesse und Interaktionsprozesse zwischen national orientierten Parteien und auch rechten Bewegungen. Und diese Bewegungen reagieren ja auf zeitgenössische Globalisierungsprozesse intensiv. Und da ist die Idee, dass man beides als zwei Seiten derselben Medaille sich anschaut und man untersucht, inwieweit sind denn halt gesellschaftliche Zerfallsprozesse als Reaktion auf und Beobachtungen von globalen Integrationsprozessen zu lesen und wie genau greifen die ineinander.
Genau das Themenspektrum, was du gerade genannt hast, macht deutlich, wie wichtig und gesellschaftlich relevant die Forschung aus der Perspektive der Zeitgeschichte für die Erklärung und Einordnung heutiger politischer, gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Bewegungen ist. Es kommen bald 3 neue Mitarbeiter und MitarbeiterInnen ans Institut, die eigene Themen, Netzwerke mitbringen. Ich bin schon gespannt, wie die Abteilung in den nächsten Jahren wachsen wird und sich dann auch natürlich sehr aktiv am wissenschaftlichen, aber auch gesellschaftlichen Diskurs beteiligt, wie es am ZZF sowieso sehr üblich ist. Ich bin schon sehr gespannt, dann in den nächsten Jahren über verschiedene Themen der internationalen Zeitgeschichte mit dir und auch mit deinem Team zu sprechen. Am Ende habe ich aber noch eine Abschlussfrage an dich. Welche Herausforderungen in der Erforschung der internationalen Zeitgeschichte siehst du denn in den nächsten Jahren auf dich und auf dein Team zukommen?
Ja, ich glaube, die Frage hätte ich vor einem halben Jahr noch anders beantwortet, als ich sie jetzt beantworten würde. Was ich vor allem im Moment beobachte, also seit Oktober, seitdem der Gaza-Krieg in dieser Heftigkeit neu ausgebrochen ist, ist ein großes Zerfallen eines Diskurses. Also was ich tatsächlich sehe ist, also ich finde diese unglaublichen gesellschaftlichen und auch wissenschaftlichen Konflikte, die wir um die Frage haben, wie gehen wir eigentlich jetzt mit diesem Krieg um? Was empfinden wir als richtig? Was schätzen wir als richtig und was schätzen wir als falsch ein? Das ist für mich paradigmatisch für komplexe und kontingente Globalisierungsprozesse, weil wir da ganz viele verschiedene Ebenen zusammenkommen. Wir haben eine völkerrechtliche Dimension, wir haben die Frage, welche Rolle spielt eigentlich Staatlichkeit der Nachkriegszeit, wir haben das ganze Thema Dekolonialisierung, wir haben das Thema Antisemitismus, wir haben aber auch die Verselbstständigung von Protestformen und das ist in dem Fall ist es eben die Hamas als eine terroristische Organisation, Verselbstständigung von alternativen Ordnungskonzepten, die dann als sehr, sehr militant und sehr rücksichtslos agieren. Und was wir hier haben, ist eigentlich so ein ziemlich destruktives Interagieren von Globalisierungskräften und Tendenzen, die sich nicht mehr gut erklären lassen, die wahnsinnig komplex sind, die, glaube ich, auch uns als Forschende wirklich für eine große Herausforderung stellen. Und wenn man den gesellschaftlichen Diskurs und den wissenschaftlichen Diskurs sich ansieht, merkt man, es ist ganz schwer, Moment so einen Common Terms, so einen Common Ground zu haben, auf dessen Grundlage man sich verständigen kann darüber, wie interpretieren wir das, wie sehen wir das, wie schätzen wir das ein, was hier gerade passiert. Und ich glaube, was die historische Globalisierungsforschung für die Zukunft machen muss, ist tatsächlich, vielleicht ist es zu viel gesagt, Erklärungsansätze zu bieten, aber zu helfen, diese Komplexitäten zu verstehen und Schneisen zu schlagen, an denen man sich auch orientieren kann, um so Gesellschaften regierbar auch zu halten. Ich meine, das lässt sich auf ganz viele Themen übertragen. Wie stellen wir zum Beispiel das Thema Pandemie und Migration zueinander ins Verhältnis? Es gibt viele Themenkomplexe, auf die man das übertragen kann. Und ich glaube, da ist die Herausforderung auch der internationalen Zeitgeschichte, diese Komplexitäten zu ordnen, Orientierungshilfen zu geben, damit wir nicht in vermeintlichen Widersprüchen verloren gehen oder irgendwie aufhören, uns zu positionieren, weil wir sagen, es bringt ja eh nichts, ich verstehe es nicht und außerdem hat es auch keinen Sinn.
Ja, stimmt. Und das ist ja auch eine Kernaufgabe von Wissenschaft, so wie ich sie verstehe, eben diese Orientierungshilfe zu geben und in gesellschaftliche Diskurse hineinzuwirken. Vielen Dank, Isabella, an dich für die vielen spannenden Einblicke in die Abteilung und auch in deine Forschung. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg beim Aufbau der Abteilung und vor allem natürlich auch eine gute und produktive Zusammenarbeit innerhalb deines Teams am ZZF und auch darüber hinaus.
Ja, vielen, vielen Dank, Janine, für das Interview. Es hat mir viel Spaß gemacht und tschüss.
Den Link zur Abteilung und natürlich auch die Arbeiten von Isabella Löhr haben wir in den Shownotes verlinkt. Folgt gerne den Social-Media-Kanälen des ZZFs. Dort gibt es alle Informationen rund um Forschung, Publikationen, aber auch Konferenzen, die unter anderem von der Abteilung Globalisierungen in einer geteilten Welt organisiert werden. Viele Veranstaltungen sind öffentlich, werden sogar digital übertragen. Es lohnt sich also, immer mal wieder zu schauen, was gerade angeboten wird, um einen Einblick in aktuelle Forschung zu bekommen.
Der ZZF-Podcast. Aus dem Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam.
Ich bin Janine Funke und sage Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.